wollen in Gottes Namen unsere 50. Pfingsttagung hier in Bobengrün beginnen. Ich habe mir das auch nicht so gedacht und ihr sicher auch nicht, dass wir mit einem kleinen Regenschauer anfangen. Aber das ist nicht das erste Mal in den 49 Jahren, als unser Bischof Dietz Felbinger zum 20. Pfingsttreffen hierher kam. Das war eine große Freude und eine große Ehre. Da war die Hauptversammlung am Sonntagnachmittag genauso wie heute. Und das Überraschende war, dass sich eigentlich niemand hat abhalten lassen. Es war ein seltsamer Anblick. Eine große Versammlung lauschte ihrem Bischof und alle unterm Regenschirm. Also wir wollen uns da nicht allzu sehr irritieren lassen und denken an die vielen Christen in Russland oder die Hugenotten in Südfrankreich, bei denen solche Situationen sehr oft dran waren. Ich möchte am Anfang einige Worte sagen, weil es heuer die 50. Pfingsttagung ist. Wenn mein Vater noch hier wäre, so vermute ich, so habe ich ihn kennengelernt, würde er wahrscheinlich an den Anfang einen Vers vom Psalm 115 stellen. Den hat er oft gesagt, wenn es um große Angelegenheiten ging. Da hat er immer diesen Vers zitiert, der lautet: Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Und wenn ich jetzt etwas zurückschauen möchte auf die letzten Tagungen, die 50, dann möchte ich das auch sagen: Wir wollen nicht irgendwie Menschen verherrlichen, sondern Gott die Ehre geben. Ihr könnt mir denken, dass ich selber sehr bewegt bin in diesem Augenblick. Ich war bei der ersten Pfingsttagung dabei als 19-Jähriger. So alt wie viele unter euch. Und ich war gerade vom Krieg nach Hause gekommen, war drüben in Gefangenschaft in Frankreich und kam dort zum Glauben in einem Lager. Als ich nach Hause kam, hat das mein Vater sofort gemerkt. Ich habe es ihm ganz offen erzählt, hat sich riesig gefreut. Ein halbes Jahr lang hat er keine Nachricht von mir gehabt. Und dann ging er mit mir den Weg von unserem Haus daheim hierher in dieses kleine Blockhaus da drüben. Das war 3 Jahre vorher gebaut worden. Ich hatte es noch mitgebaut als 15-Jähriger. Und wir sind in das Häuschen reingegangen. Und da waren wir nur Vater und Sohn. Er zieht das Neue Testament aus der Tasche, liest Lukas 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Dann knien wir beide nieder, dann hat er gebetet und ich habe auch gebetet. Das sind heilige Momente, die prägen sich einem tief ein. Und dieses kleine Blockhaus, das wir jedes Jahr an Pfingsten sehen, das war also kurz vorher im Krieg fertiggestellt worden von einer jungen Mannschaft, damaligen jungen CVJM, 15, 16, 17 Jahre alt. 2 Kriegsgefangene von Franzosen haben mitgeholfen. Die sind fast alle dann in den Krieg gezogen. Letzten 2 Jahre. Am Schluss waren sie alle irgendwo im Feld draußen. 1945 kamen die meisten von ihnen zurück. Ich habe gezählt, 6 oder 7 waren es, die während der Kriegszeit draußen in Russland oder in Frankreich oder Tschechei zum Glauben an Jesus gekommen waren. Wenn mich da einer fragen würde, wie kann man das erklären? Dann würde ich da schon den Finger drauflegen und sagen, da haben zu Hause viele gebetet. Herr, bewahre unsere Kinder, unsere Buben, bring sie wieder zurück und lass sie durch all die fürchterlichen Schrecken des Krieges doch zum Glauben finden. Und da hat Gott Gebete erhört. 1946 war also die erste Tagung. Da war der Krieg gerade 1 Jahr zu Ende. Und da waren noch schlimme Zustände. Der von Bayreuth kam und von Nürnberg, die hatten jeden Tag die Ruinen ihrer Stadt vor sich. Da war viel kaputt. Und Gott hatte meinem Vater diesen Gedanken gegeben, sobald wieder Freiheit ist und wir arbeiten können, dann wollen wir aber im Land herumziehen und allen Leuten sagen, es gibt einen Weg mit Jesus, wo es aufwärts geht. Es gab damals noch keine Omnibusse. Man musste Lastautos nehmen, das war primitiv. Und da sind wir in viele Orte gefahren, hier im Frankenwald und im anderen Franken, haben Veranstaltungen gehalten und eingeladen für die erste Pfingsttagung. Und jedes Mal war im Saal über die Bühne das Spruchband gespannt mit dem Text aus dem Propheten Hosea: Pflüget ein neues, weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen. Das war die Botschaft, die wir da ins Land hineingetragen haben. Pflüget ein neues, weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen. Ich habe gestern mein Tagebuch mal hergeholt, schon lange nicht mehr gelesen, 1946, nachgeblättert, Anfang Juni, Pfingsttagung, standen nur ein paar Sätze drin, circa 400 Teilnehmer hatten wir damals als Anmeldungen, und dann hatte ich notiert bei der Nachmittagsversammlung am Sonntag 800 bis 1000 Besucher. Das war nicht viel. Dass das so angewachsen ist im Laufe der Jahre, haben wir uns damals nicht geträumt. Und nun möchte ich noch einige Gedanken sagen, die einem kommen, wenn man nach so einer langen Zeit sich fragt, warum ist das so angewachsen? Was ist das Geheimnis der Pfingstlachungen gewesen? Wann kommen sie von überall her? Ich kann die Orte gar nicht aufzählen. Und da denke ich an den Psalm 77, der auch im Programmheft an einer Stelle abgedruckt ist. In diesem Psalm stehen drei Sätze drin, die sehr gut für die Pfingstlachungen passen. Da heißt es: Wo ist so ein mächtiger Gott, wie du bist? Der nächste Satz: Du bist der Gott, der Wunder tut. Und am Schluss: Du hast deine Macht bewiesen. Und ich möchte anhand dieser Worte drei Geheimnisse der Pfingsttagungen hier im Bogengrün weitergeben, soweit ich das erkennen dürfte. Man macht sich ja seine Gedanken, wenn man vom Ort kommt und als Pfarrer auch immer wieder das Evangelium verkündet. Das erste Geheimnis: Gott erhört Gebete. Nicht nur im Blick auf diese jungen Leute, die sehr jung bis nach Russland und an die Front gekommen sind, und ich habe auch schreckliche Dinge erlebt, dass die heimgekommen sind, war nicht selbstverständlich. Ein Zeichen der Gebete. Die vom Zeltlager drunten, denen möchte ich sagen, man kann es von hier aus nicht sehen, aber die Richtung deutlich an. In dieser Richtung, wo das Zeltlager aufhört, vielleicht noch 300 Meter weiter, wenn man vorne von der Leitung ins Zeltlager hineingeschaut hat, das so langgestreckt war, auf der linken Seite geht eine leichte Anhöhe hoch Richtung Naila, und dort war vor 100 Jahren ein altes Forsthaus gestanden, von dem nur noch einige Ruinenteile übrig geblieben sind. Und an einem solchen Felsen, einem Stein von diesem ehemaligen Forsthaus, ist der alte Miner Karl, das war mein Urgroßvater, immer hingegangen und hat gebetet. Und als Bischof Dietz Felbinger hier war, ist er mit meinem Vater an diesen Stein gegangen, und da haben der Bischof und der Bäckermeister miteinander gebetet. Ich will das nur sagen, weil das ein wichtiger Hintergrund für die Pfingsttagung ist, dass viele, viele Menschen gebetet haben. Aus einem ganz einfachen Grund, den wir jetzt gemerkt haben: Jeder weiß, wenn es heißt im Freien, im Wald, keine Kirche, kein Dach, da sind wir völlig abhängig vom Wetter, und beim Wetter hilft nur Beten. Ich möchte nicht wissen, wie viele in den letzten Tagen, wo es so trüb und trist ausgeschaut hat, gebetet haben und gebetet haben. Als ich am Mittwoch die Losung las: Ich will eine feurige Mauer um euch herum sein, habe ich gebetet: Herr, die brauchen wir dringend, die feurige Mauer. Dass die Regenwolken nicht kommen, dass sie irgendwo anders hinziehen. Und ich glaube fest, dass der Allmächtige, der ja alles regiert, nicht nur die schwarzen und die herabfallenden Haare, sondern auch die herabfallenden Regentropfen, mit jeder einzelne braucht die Genehmigung, runterzufallen. Ich habe neulich von einem jüdischen Nobelpreisträger gelesen, Isaac Singer. Der bringt eine ganz seltsame Sache. Er sagt, ein echter Jude, der, wenn eine Fliege an der Wand sieht, den bekanntlich den Kranken ärgert, und beobachtet, dass die eine Biene hat ja sechs, eine Fliege hat sechs Beine, das eine Bein hebt, dann darf die Fliege das Bein nur heben, wenn der Allmächtige die Genehmigung gibt. Ich musste also regelrecht schmunzeln, aber es steckt eine tiefe Wahrheit drin. Und dass es jetzt aufgehört hat, ich glaube, das ist schon ein Zeichen, dass Gott viele Gebete jetzt erhört. Also das ist ein Geheimnis, Es sind viele da, die das genau wissen, dass wir so abhängig sind vom Wetter und die deshalb beten, inständig beten und vertrauensvoll und gläubig beten. Und der Herr hat bis jetzt immer wieder erhört. Wenn ich zusammenzähle, ich glaube, es waren 4 oder 5 Tagungen, wo es geregnet hat. Bei der ersten Pfingsttagung stand in meinem Tagebuch am Pfingstmontag etwas Regen. Beim Bischof dann und später nochmal. Aber wir konnten es bis jetzt immer durchziehen. Und manchmal ist es schon passiert, dass es ringsherum geregnet hat, wie wenn eine feurige Mauer da gewesen wäre. Als wir in den Chefbuch von Stuttgart kam er an und war ganz bass erstaunt, sagte, liebe Zeit, unser Scheibenwischer hat es auf der Autobahn fast nicht mehr geschafft. Ich sagte zu meinem Chauffeur, die liebe Zeit, was machen denn die im Bogengrün? Und wie wir durch Neila fuhren, nachher Richtung Maischgrün, hörte es auf. Da können wir viele solche Beispiele erzählen. Also eine große Ermutigung für uns alle. Beten ist eine große Macht und die steckte hinter den Tagungen. Das zweite Geheimnis. Wir haben immer wieder festgestellt, Gottes Wort ist eine ungeheure Macht. Wo Gottes Wort richtig gepredigt wird, geschieht Gewaltiges. Ich denke nur an Pastor Kender, wie hier war, an Dr. Thyssen von USA, an Peter Hane und wie sie alle heißen. Wenn das Wort verkündet wurde, da wurde es leis in der großen Versammlung. Die Leute haben gelauscht. Und die Bibel sagt, das Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert und wie ein Hammer. Das sind zwei sehr wirkungsvolle Instrumente. Ein Schwert, sagt die Bibel, das bis in die innersten Gewissensbereiche hineingeht. Ein Hammer, sagt der Prophet, der ganz harte Felsen zerschmettert und zerschmeißt. Das ist auch ein Geheimnis vom Pfingsten, dass das Wort Gottes verkündet wird und der Heilige Geist begleitet ist. Und das dritte Geheimnis, Jesus ist der beste Magnet. Man fragt sich ja oft, die Leute sagen, ihr müsst etwas nehmen, das die Leute anzieht. Dann kann man alles Mögliche unternehmen. Und Spurgeon sagt, Jesus ist der beste Magnet. Wenn hier am Pfingsten von Jesus verkündet wurde, dass er ein Leben neu machen kann, dass er uns richtig führt, dass er ein guter Hirte ist, da haben viele gelauscht. Ich habe manchmal in Aussprachen und Beichten das ganz deutlich gehört, dass die Leute dankbar waren, dass ihnen Jesus vor die Augen gemalt wurde, als der Gekreuzigte und Auferstandene. Und das zieht an. Das wirkt. Dafür sind die Leute dankbar. Zum Schluss einen mathematischen Hinweis. Wir haben ja einen Mathematiker unter uns. Ich musste also schon ein bisschen aufpassen. Man darf zum Beispiel nicht sagen, vor 50 Jahren haben wir uns zum ersten Mal versammelt. Das stimmt nicht, ne? Muss man sagen, vor 49 Jahren. Habt ihr auch schon gemerkt, ja? Und es ist nun seltsam, in der Bibel hat die 49 eine große Bedeutung. 7 mal 7. Im dritten Buch Mose steht, dass nach dem 49. Jahr kommt das 50. Jahr, das sogenannte Erlassjahr oder Heiljahr. Die Amerikaner sagen das Jubeljahr. Und da soll nach 49 Jahren, sollen alle, die Sklaven geworden sind, wieder zurückkommen. Wer Felder oder Gelände verloren hat, bekommt es wieder zurück. Es soll der Urzustand wiederhergestellt werden, dass alles wieder gut geworden ist. Und als Jesus angefangen hat, in Nazareth zu predigen, Lukas 4 steht, hat er sich auf diese Tatsache berufen und hat gesagt, ich bin gekommen, um das große Gnadenjahr des Herrn durchzuführen. Und das fängt jetzt mit dem heutigen Pfingsten an. Dieses große Gnadenjahr. Das heißt also, dass Jesus kommt und es soll alles wieder gut werden. Und das sehnt sich ja mancher Mensch danach, dass Vergangenes gelöscht wird, dass eine neue Bahn eingeschlagen wird, dass alles wieder gut wird. Wenn das einmal passieren sollte, die Menschen werden sehr glücklich. Und die Bibel sagt, das kann Jesus und sonst kann es niemand. Aber wenn es Jesus macht, dann gelingt es tatsächlich. Und das ist der Sinn von diesem Erlassjahr. Es soll alles wieder gut werden. Es kann alles wieder neu werden. Und das geschieht durch Jesus und durch den Heiligen Geist. Und das wollen wir für dieses Pfingsten erbitten. Lasst uns beten. Großer allmächtiger Gott, wir sind jetzt hier versammelt zum 50. Mal.
Wir schauen zurück, wie wir gehört haben, und müssen dir die Ehre geben. Du hast viele Gebete erhört. Du hast es oft gnädig gemacht, wenn schwere Wolken am Himmel waren oder oft ein Regenguss gekommen ist wie jetzt. Aber du warst immer barmherzig und hast uns durchgebracht. Und darum bitten wir dich auch jetzt für die ganze Tagung. Sei uns gnädig mit dem Wetter. Aber lass uns das nicht die einzige Sorge sein, sondern besonders gib den Heiligen Geist, dass wir von der göttlichen Kraft erfasst werden, dass unser Leben wieder ganz neu gestaltet wird, dass du, Herr Jesus, in unser Leben einziehst als der große Herr, der den Tod besiegt hat, der alle Völker regiert, die bei ihm wie ein Wassertropfen am Eimer sind, sagt der Prophet. Lass uns das erkennen, dass du absolut wirklich der einzige große Herr und Gott bist im Universum, der uns sehr lieb hat, der uns mit seiner himmlischen Intelligenz den besten Weg führen möchte, der uns Kraft geben kann für alles, weil er durch seine Auferstehung eine ganz gewaltige Kraftdemonstration uns gegeben hat. Herr Jesus, komm zu uns mit deinem Wort und komm durch deinen Heiligen Geist und offenbare dich als der herrliche Gottessohn in unserer Mitte auf der ganzen Tagung. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du unsere Gebete erhörst. Und gelobt sei dein heiliger Name in Ewigkeit. Amen. Nun möchte ich doch noch unsere Gäste besonders begrüßen. Zunächst einmal möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen, wo auch hergekommen seid, von Ost und West und Nord und Süd. In Deutschland fängt es oben bei Aachen an, am Bodensee, und ich glaube, bis über nach Dresden und noch weiter. Ich habe mir die Liste gar nicht geben lassen. Vorhin habe ich auch welche von Ungarn gesehen, die voriges Jahr oder vor 2 Jahren da waren. Von Kanada sind welche da. Aber besonders wollen wir heute in unserer Mitte willkommen heißen unsere beiden Hauptredner. Und ich nenne zuerst Dr. John Lennox, den Mathematikprofessor aus England. Vor 2 Jahren war er hier. Er ist ein lieber Bruder geworden und ist immer gerne hier im Frankenwald. Alle. Alle, die in Mathematik kein 1 und 2 hatten, die brauchen keine Bauchschmerzen bekommen. Wir können ruhig zu ihm gehen. Er ist ein äußerst lieber Bruder. Dann grüßen wir Konrad Eisler, Pfarrer aus Stuttgart. Im Frankenwald war schon immer auch eine feste geistliche Beziehung nach Württemberg. Deshalb ist es gut, dass bei der Pfingsttagung das auch dokumentiert wird. Ein württembergischer Pfarrer, der bindet das Band noch fester nach Württemberg hinüber. Er ist Pfarrer an der Stiftskirche, hört jetzt im Sommer auf, etwas früher, als es das Gesetz vorschreibt, um noch mehr tätig zu sein in seinem aktiven Ruhestand für Gottes Reich. Er ist zum 3. Mal auf der Pfingsttagung. Noch nicht begrüßen können wir heute, aber morgen werden wir Kay Gaunt, die Sängerin, unter uns haben. Und am Montag wird Ulrich Pazzani unter uns sein, den viele auf der Prochristwoche auch gehört haben. Aber wir begrüßen außerdem aus dem bayerischen Team Hans-Martin Stäbler, unseren Generalsekretär. Dann sein Vorgänger Karl-Heinz Eber, der zum Mobiliar der Pfingsttagung gehört. Dann als Exponent aller von Sachsen, Thüringen und Vogtland Gunnar Götzl. Dann freuen wir uns auch über Peter Ried von der Bibelschule ehemals Bodenseehof, jetzt Kanada, Vancouver. Und dann aus unserem bayerischen Bereich noch den Andreas Günzel, der aus dem Frankenwald stammt, und Johnny Beckstein aus dem Frankenwald. Und wir freuen uns, dass der Posaunenchor auch absolut wasserfest ist und auch bei Regen spielen kann. Und jetzt hören wir diese Singgruppe, die schon bei der Zeltlageröffnung dabei war. Joré, das heißt Frühregen. Das haben wir gerade gehabt. Und es ist eine Gruppe, eine Deutsche dabei, dann von Norwegen einer, 2 von USA und Kanada.
Sie sind extra etwas länger nach der Bibelschule geblieben, um bei Einsätzen dabei zu sein und auch bei der Pfingsttagung. Und Sie werden uns jetzt mit einem Lied grüßen.
Ja, in der Bibel im Alten Testament, da werden verschiedene Namen für Gott benutzt, um seinen Charakter zu beschreiben. Er wird auch als Jehova bezeichnet und als der Gott, der die Welt erschaffen hat, der Gott Abrahams und Israels war und der auch einen Weg der Erlösung für uns geschaffen hat. Und er möchte auch ein Gott sein, der uns Frieden schenkt und der uns versorgt. Und in diesem Lied werdet ihr diese verschiedenen Namen für Gott hören. Und es ist ein Loblied, ja, für Gott, wie er ist.
Sollte auch eine Inspiration für uns sein, jetzt kräftig zu singen bei dem nächsten Lied. Herr, du gibst uns Hoffnung Nummer 5 in unserem Programmheft. Wir singen wieder alle Strophen zusammen mit dem Posaunenchor. Lied Nummer 5, Herr, du gibst uns Hoffnung. Und dann hören wir Konrad Eisler.
Wenn ich Sie so sitzen sehe, liebe Freunde, und wenn ich euch so liegen sehe, dann werde ich erinnert an meine Vision, die ich hatte. Ich war vor einiger Zeit im Himmel. Ein herrlicher Saal, viel schöner als Maximilianeum in München. Ich hatte einen Begleiter, der mir alles erklärte, und ich fragte, ja, entschuldige mal, wer sitzt denn eigentlich ganz hinten, ganz oben, ganz auf den billigen Plätzen? Das sind doch ein paar Leute. Dann sagte er, ach, das sind gerade noch ein paar Pfarrer, die es geschafft haben. Nicht schlecht. Aber wer sitzt denn unten, hinten im dritten Rang? Ach, das sind ein paar schwäbische Altpietisten, lieben Zeller und ein paar von Eidlingen, so. Ja, wer sitzt dann im zweiten Rang, so mittendrin? Ach, weißt du, sind die mehr aus Frankenland? Das sind so von Gunzenhausen und Buschendorf. Und dann sag ich, schön. Aber wer sitzt denn ganz vorne, auf den ersten Plätzen, die ausgezeichneten Leute? Und dann sagte er, das sind die Tagungsteilnehmer von Bobbengrün. Als solche sehe ich sie und als solche begrüße ich sie alle an diesem Abend. Und allen gilt eben dieses Wort dieses Abends. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr und ihr und ihr, ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet meine Mitarbeiter sein. Und Paulus fügt hinzu, als Mitarbeiter ermahne ich euch, als Mitarbeiter, nicht als Mitglieder wie beim CV, dem Bobbengrün oder Bobbenblau oder Bobbenschwarz, nicht als Mitläufer in irgendeinem frommen Hammelherde, nicht als irgendwelche Mitpatienten, die ein Trostpflaster für ihr Wehwehchen suchen, sondern als Mitarbeiter. Früher war ich einmal Mitarbeiter bei unserem Landesbischof, Vorzimmerlöwe, Besuchsverhinderer, Aktenträger. Ich hatte wirklich eine tragende, um nicht zu sagen tragische Rolle. Was ich dabei zu tun hatte, nun das, als einmal der katholische Bischof aus Rottenburg zum Besuch kam, übergab er mir seine kreisrunde Säge von Bischofshut und ich durfte für eine Stunde lang diesen Hut halten. Liebe Freunde, Mitarbeiter Gottes halten keinen Hut. Sie halten auch keinen Brief wie ein Briefträger. Sie halten auch keine Flüstertüte, so wie ein Demoordner. Sie halten überhaupt nichts, sondern sie halten sich an diesen Gott, der so viel von ihnen hält. Ihr werdet meine Mitarbeiter sein, auch wenn ihr mit Mose sagt, ich habe eine zu schwere Zunge. Ich stoße an, ich lisple. Alle lachen sich kaputt, wenn ich den Mund aufmache. Ihr werdet meine Mitarbeiter sein, auch wenn ihr mit Jeremia sagt, ich bin zu jung. Ich habe noch nicht einmal den Führerschein. Ich feierte vor kürzlich erst das 17. Erscheinungsfest meiner Persönlichkeit. Auch wenn ihr sagt, ich habe ein Handwerk gelernt und ich bin mit meinem Mundwerk nicht gut zu Fuß. Lass mich doch Gehaltsempfänger, lass mich Sozialempfänger bei dir bleiben, aber mach mich nicht zu deinem Mitarbeiter. Ihr werdet meine Mitarbeiter sein. Und was nicht ist, das kann ja noch werden. Ein Stein kann ich aus dem Fels brechen. Ein Stein kann ich mit Hammer und Meißel bearbeiten. Ein Stein kann ich dem anderen einen Kopf werfen. Stein bleibt Stein. Oder ein Holz kann ich mit dem Beil fällen. Ein Holz kann ich mit meinem Messer schnitzen. Ein Holz kann ich als Brett vor meinen Kopf nageln. Holz bleibt Holz. Oder einen Esel kann ich kaufen, einen Esel kann ich liebkosen, einen Esel kann ich beladen. Aber es bleibt dabei, was die Großmutter in Jeremias Gotthelf zu ihrem Enkel gesagt hat. Jakob, du bist ein Esel und du bleibst ein Esel. Esel bleibt Esel. Aber, liebe Freunde, der Mensch, der Adam, der Achtmann, der muss nicht irgendein Stäubling bleiben, sondern der kann Mitarbeiter dieses Herrn werden. Ungeheuer, dieses Wunder. Jeder kann Mitarbeiter werden. So, und ich möchte es heute an einem Beispiel zeigen, so wie Apollos. Die Bibel legt sich selber aus. Und deshalb, Apollos, ein Mann der Apostelgeschichte, legt diesen Vers aus. Und hoffentlich habt ihr alle noch die Power, um gegen die Müdigkeit und Feuchtigkeit jetzt anzukämpfen. Ich möchte euch also heute Abend von Apollos erzählen. Als Hilfsarbeiter. Als Hilfsarbeiter hat er angefangen, obwohl er ein ganz kluges Haus war. Leider sind ja die biblischen Schriftsteller keine Romanschriftsteller, die das Leben in epischer Breite darstellen, sondern sie gleichen mehr Korrespondenten, die einen Jus haben, oder sie gleichen mehr einem Wegzeiger, die eine Schneise zeigen. Und trotzdem ist ein groß genuges Loch in die Wand der Vergangenheit geschnitten, durch diese Öffnung ich Apollos erkennen kann. Er war einmal gebürtig in Alexandrien. So wie einer aus München, so wie einer aus Wien kommt und dessen Herz im Dreivierteltag schlägt. Oder so wie einer aus Berlin kommt und nur noch Berliner Luft, Luft, Luft atmet. Oder so wie einer aus München kommt, durch dessen Adern eben Bier fließt und der für die Öffnungszeiten der Biergärten kämpft. So kam er aus Alexandrien, der zweit, der größten Stadt der damaligen. So wie einer aus München, so wie einer aus Wien kommt und dessen Herz im Dreivierteltag schlägt. Oder so wie einer aus Berlin kommt und nur noch Berliner Luft, Luft, Luft atmet. Oder so wie einer aus München kommt, durch dessen Adern eben Bier fließt und der für die Öffnungszeiten der Biergärten kämpft. So kam er aus Alexandrien, der zweit, der größten Stadt der damaligen Welt. Und dort wimmelte es von Museen und Kunstszenen und Galerien. Das war das Zentralheiligtum griechischer Wissenschaft. Und dieser griechische Geist hatte sich auch in seinem Namen niedergeschlagen. Apollos, das war der Gott mit dem Bogen, der Krankheiten schickt und der Krankheiten heilen kann. Vielleicht war er sogar einmal bei einem Schulausflug in Delphi, beim Orakel des Apoll, wo einst die Pythia auf dem goldenen Dreifuß saß und weise Sprüche abließ. Aber diese ganze Welt griechischen Geistes war längst vergangen. Trotzdem ist dieses griechische Ideal geblieben. Wissen und Erkennen ist des Menschen wichtigste Beschäftigung. Er war gebürtig in Alexandrien. Und er war gebildet in der Wissenschaft. Sicher hat er die Schule ohne Parkprobleme gemeistert. Und dann zog er in die Universität ein. Wer 1-0 oder 1-1 schreibt, wird wohl keine andere Wahl haben. Wer unter uns mit 3,1 oder 3,9 abschließt, sollte aufpassen, ob die Hochschule nicht doch die optimale Steigung für ihn ist. Er auf jeden Fall schrieb sich in der philosophischen Fakultät ein und hörte Vorlesungen bei den Rhetorikprofessoren. Das sind die, die das Lehren und Sprechen lernen. Paulus hat leider diese Vorlesungen nicht besucht. Als Paulus später auf den Areopag ging, auf diesen Florettboden dieser Wortfechter, da fiel er glatt durch. Diese Epikureer und Stoiker sagten, was will denn dieser Schwätzer sagen? Zu Apollos hätten sie das nicht sagen können. Er kannte die Rhetorik aus dem FF. Er war ein Redner par excellence. Wenn er den Mund aufmachte, konnten sie ihm nicht über den Mund fragen. Er war gebildet auf der Uni. Und er war gelehrt in der Schrift. Sein Vater war Jude und er hat ihm schon als Kind am Bett von Abraham, Jakob und Isaak erzählt. Und später, Sabbats, ging es in die Synagoge und dort hörte er Predigten über das Alte Testament. Und deshalb war er nicht nur Stud Phil, sondern auch Stud Theol, auch Theologiestudent, der beim Rabbi seine Vorlesungen belegte und die Handschriften studierte. Wisst ihr, dieser gelehrte und gebildete Mann, das war einfach ein Primus, ein Supermann. Dieser Apollos war ein Ass. Er war einfach Spitze. Und dieser Apollos, obwohl er Spitze war, hatte alles, gerade weil er Spitze war, hatte alles Zeug, um Chef zu werden. Sein Vater sah ihn schon als Bischof an der Kirche damals und seine Freunde sahen ihn als Rektor der Stadtuniversität. Er konnte die Karriereleiter hinaufsteigen. Und obwohl dieser Mann alles Zeug zum Chef hatte, wurde er Hilfsarbeiter im Reiche Gottes. Der Mann, der alles Zeug zum Chef hatte, wurde Hilfsarbeiter im Reiche Gottes. Wie das kam? Irgendeinmal ist einem Christen begegnet. Irgendeinmal hat dieser Christ ihn abgeschleppt. Irgendeinmal kam er in die Gemeinschaft und in die Gemeinde. Und dann auf einmal kreuzte Jesu Weg seinen eigenen Weg. Und dann musste er wählen, wo es denn in seinem Leben lang gehen soll. Und dann wusste er, entweder seinen Weg nach oben oder Jesu Weg nach unten. Entweder sein Weg des Ehrgeizes oder Jesu Weg des Gehorsams. Entweder seine Lorbeeren oder Jesu Dornen. Er musste wählen. Jeder muss wählen. Das Evangelium ist keine Verbreiterung unserer Lebensstraße, sondern Kreuzung. Einmal kreuzt er unsere Lebensstraße. Und dann müssen wir wählen. Und dann müssen wir sagen, wo es in unserem Leben lang gehen soll. Entweder unser Weg nach oben oder Jesu Weg nach unten. Entweder Jesu Weg des Gehorsams oder unser Weg des Ehrgeizes. Entweder unser Ruhm oder Jesu Dornen. Entweder unsere Lorbeeren oder Jesu Dornen. Jeder muss wählen. Du musst wählen. Einmal stehst du vor der Wahl. Entweder er oder ich. Dieser Apollos, der wählte richtig. Er traf eine großartige Wahl. In irgendeiner Ecke ist er niedergefallen und in einer stillen Stunde presste er seine Hände zusammen. Und ich stelle mir vor, dass er den größten Kampf ausgefochten hat, den ein junger Mensch überhaupt ausfechten kann. Noch einmal mag vor seinem inneren Auge die imponierende griechische Welt vor seinem Auge gestanden sein, die er so gern entdeckte. Noch einmal mag vor seinem Auge die imponierende Gesetzeslehre der Rabbinen gestanden sein, die er so gern studierte. Noch einmal mag vor ihm der Purpur und die Roben und die Auszeichnungen und das ganze Lametta, das man den Leuten umhing, vor seinen Augen gestanden sein, das alle Menschen so begehren. Noch einmal sah er das alles vor sich und dann presste er seine Hände zusammen und sagte, Herr, gib, dass ich nichts achte, nicht Leben, nicht Tod, nur Jesum gewinne. Dies eine ist Not, Freunde. Darauf kommt es an, nur Jesum gewinne. Dies eine ist Not. Er stand auf, schloss sich Paulus und dem Evangelistikteam an und reiste los. Der Senkrechtstarter wurde zum Hilfsarbeiter im Reiche Gottes. Du und ich, wir haben keine alexandrinische Hochschule besucht. Wir haben keine Rhetorik studiert, sondern nur das Stottern. Wir haben keinen Marschallstab in der Tasche, sondern nur das Taschentuch. Und trotzdem will dieser Gott jeden brauchen. Er fragt nicht nach dem Schulzeugnis. Er fragt nach dem Christuszeugnis. Er will, der Einzige, der will nicht deine Noten sehen. Er will nicht deine Auszeichnungen sehen. Er will das eine sehen, dass du deine Hand ausstreckst und sagst, Herr, ich will mich zu dir halten und ich will mich an dich halten und ich will dein Wort halten und es tragen. Herr, ich will mich dir verschreiben. Wisst ihr, so wie die Marie Durand, jene Französin, diese Hugenottin vor vielen, vielen Jahren. Um ihres Glaubens willen wurde sie eingesperrt in Frankreich. Sie wurde per Schub hinuntergebracht nach Egmort, in den Tour de Constance eingesperrt. Um ihres Glaubens willen, sie hätte nur ein Revers unterschreiben müssen, dass sie nicht mehr öffentlich diesen Herrn bekennt. Sie hätte nur unterschreiben müssen, wäre sie frei gewesen, sie hat nicht unterschrieben. Sie ist geblieben. 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, nein, 20 Jahre, 30 Jahre, 38 Jahre war diese Frau im Turm. Und jeden Donnerstag kam der Kommandant, steckte ihr die Hand entgegen. Sie hätte nur einschlagen müssen. Aber sie schlug nicht ein, sie sah eine andere Hand, nämlich die Hand Jesu. Und sie sagte sich, à votre disposition, Seigneur, ganz zu deiner Verfügung. Und wenn ich noch einmal 30 Jahre hier sitzen muss, à votre disposition, Seigneur, ganz zu deiner Verfügung. Und wenn ich hier in diesem Loch sterben muss, à votre disposition, Seigneur. Liebe Freunde, so müsst ihr sagen. Eigentlich wollte ich studieren, aber à votre disposition, Seigneur. Eigentlich wollte ich etwas Großes in dieser Welt werden, aber à votre disposition, Seigneur. Eigentlich wollte ich ein Big Boss werden, aber à votre disposition, Seigneur. Ganz zu deiner Verfügung, darauf kommt es an. Vielleicht wäre es ein Abend jetzt, zu sagen, Herr, jetzt habe ich es verstanden. Herr, à votre disposition, Seigneur. Ganz zu deiner Verfügung, das will ich sein. So war er Hilfsarbeiter. Aber er ist es nicht geblieben. Er wurde Facharbeiter, obwohl er einige Probleme bekam. Zuerst lief alles gut. Er reiste, verkündigte, er missionierte. Er tat es mit brennendem Geist, mit glühender Begeisterung. Er tat es mit heißem Atem. Er tat es mit Fleiß, schreibt der schwäbische Schriftausleger. Er tat es mit Fleiß und benützte jede Gelegenheit. Er wusste nämlich, was ein Kairos ist. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch wissen. Der Kairos ist die günstige Gelegenheit. Es ist nicht immer Kairos. Es ist nicht immer günstige Gelegenheit. Der Kairos zum Beispiel beim 100-Meter-Rennen ist der Start. Wenn ich beim Startschuss nicht aus den Löchern komme, dann bleibe ich sitzen und werde Letzter. Wenn ich zu früh starte, fliege ich auch raus, weil es Frühstart war. Der Kairos ist der Start. Oder der Kairos beim Brötchenbacken. Früher beim Bauer Häkel. Nahm er die Brötchen zu früh raus, war es Kaugummi. Nahm er es zu spät raus, war es Bricket. Sehen Sie, der Kairos ist die günstige Gelegenheit. Es gibt eine günstige Gelegenheit, in dem Gottes Wort gesagt werden kann. Und einmal ist diese günstige Gelegenheit verstrichen. Er benutzte die Gelegenheit. Wir sagen, wir leben in einer nonverbalen Zeit, wo man nicht alles mit Worten sagen muss. Wir sagen, es hat später noch Zeit. Wir sagen, die Leute sollen doch auf eigene Fasson selig werden. Dieser Apollos blieb nicht cool. Er wurde brennend. Er wurde zum Brandstifter im ganzen Land. Er hätte uns Eiszapfen Feuer unter den Hintern gemacht, um endlich auch loszugehen als Mitarbeiter dieses Herrn. Aber dann kamen die Problems in seinem Leben. Originalton des Lukas, er kannte nur die Taufe des Johannes. Das heißt, er kannte nur Weihnachten, Karfreitag, Ostern, nicht Pfingsten. Er kannte nur den ersten Artikel und zweiten Artikel, nicht den dritten Artikel. Er kannte Gott Vater und Gott Sohn, aber nicht Gott den Heiligen Geist. Das gibt es. Ein Christentum ohne Pfingsten, ein Christentum ohne den Heiligen Geist, ein Christentum ohne eben diese Ausgießung dieses Geistes. Aber das, Freunde, ist doch wie ein Flussbett ohne Wasser. Das ist doch wie ein Brillengestell ohne Gläser. Das ist doch wie ein Walkman ohne Batterien. Das ist doch ein einziger Krampf, der überhaupt gar keinen Wert hat. Der Heilige Geist muss herein. Friedrich Spittler, ein Vulkan im Reiche Gottes, hat vieles gegründet, unter anderem auch Krishona. Diese Ausbildungsstätte Krishona bei Basel. Und dort eines Tages ist der Rektor zu seinen Schülern, zu Studenten hineingegangen und fragte ganz unvermittelt, haben Sie empfangen den Heiligen Geist? Und dann habe er auf jeden mit dem Finger gedeutet und Sie und Sie und Sie. Und der Erste sagte, Entschuldigung, darüber habe ich noch nicht so richtig nachgedacht. Und der Zweite sagte, ich nehme doch an, ich hoffe. Und der Dritte, dem blieb gleich die ganze Spucke weg. Und dann schlug der Herr Rektor die Bibel auf und sagte, wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Darf ich es heute Abend auch so machen? Darf ich fragen, hast du empfangen den Heiligen Geist? Und du? Und du? Und du? Hast du ihn? Du stockst, du zögerst, dir bleibt die Spucke weg. Wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Liebe Freunde, bei unserem Apollos ist es nicht so geblieben. Er wusste, dass er es braucht. Zwar kein ekstatisches Erlebnis. Er hat keine Geistestaufe, sich keiner Geistestaufe unterzogen. Er machte keinen Lehrkurs über den dritten Artikel, sondern er ließ sich einladen von einer Arbeiterfamilie Aquila und Priscilla. Dieser gescheite Mann war sich nicht zu gut, um mit diesen Leuten zu tafeln. Dieser Mann war nicht zu groß, um mit solchen kleinen Leuten an einem Tisch zu sitzen. Dieser Mann war so gescheit, um zu wissen, dass diese Leute etwas haben, was er nicht hat, nämlich den Heiligen Geist. Mit denen aß er Abendbrot, vielleicht gab es Pizza und Cola, ich weiß nicht. Aber zum Nachtisch gab es ganz bestimmt ein Gespräch über die Bibel. Und dann passierte es, was über der Bibel passieren kann. Nämlich in einem Leben wurde Pfingsten, aus Religion wurde Glaube. Bei einem Mann geschah ein Wunder. Bei einem Mann geschah ein Wunder. Schauen wir doch nicht immer zu allen Geistesakrobaten, die sich mit ihrem Geist heute vormachen. Schauen wir nicht nach all den großen Geistheilern, die im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen. Halten Sie sich an das Wort dieses bayerischen Kirchenmannes, Hermann Bitzel, einer der ganz Großen im Reiche Gottes, der gesagt hat, Heiliger Geist ist nicht wie der Rausch eines Fieberkranken, auch nicht der Taumel der Unordentlichkeit, nicht das wilde Aufschreien falscher Geistlichkeit. Heiliger Geist ist die stille und friedsame Entschlossenheit, für Christus zu reden und zu arbeiten. Pfingstgeist ist Zeugengeist oder er ist nicht. Der Hilfsarbeiter Apollos wurde zum Facharbeiter, der den Facharbeiterbrief unterschrieben hatte von den Ältesten und nur noch vom Fach redete. Wir wissen keine Reden von ihm, aber die Kenner des ersten Korintherbriefes wissen, dass Paulus im Wir-Brief schreibt, im Wir-Stil schreibt. Deshalb sind das auch seine Reden. Er redete nur vom Fach. Und das Fach im Reiche Gottes ist immer das Kreuz. Das Kreuz ist der Stern und der Kern des Evangeliums. Was haltet ihr vom Kreuz, hat er gefragt. Am Kreuz scheiden sich die Geister. Sie scheiden sich nicht an Kreation oder Evolution, an Umwelt oder Öko oder Öl oder Nicht-Öl, liebe Freunde. An dem scheiden sich nicht die Geister, sondern am Kreuz Jesu Christi. Und der breite Querbalken ist der breite Querstrich durch alle unsere Schuld. Das ist die Möglichkeit. Wir müssen nicht krumm zu Kreuze kriechen, wie Nietzsche meinte, sondern wir können aufrecht stehen, weil uns Schuld abgenommen ist. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist's, was er vom Fach sagte. Weil wir das Wort vom Kreuz brauchen, deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Und weil wir den Heiligen Geist brauchen, deshalb brauchen wir die aufgeschlagene Bibel. Sonst folgen wir allen Irrgeistern und Fluchgeistern, die durch unsere Welt ziehen. Allein das Wort Gottes kann uns heute wieder richtig begeistern. Er war Facharbeiter und schließlich er blieb Mitarbeiter, obwohl auch dort nicht alle Nöte vorbei waren. Zum Beispiel kam er schließlich mit dem Bautrupp, dem Evangelistikteam nach Korinth. Und dort redeten sich die Köpfe heiß, wer denn nun in der Gemeinde reden darf. Die einen wollten nur Kephas hören, dieser brillante Redner, und nannten sich apollische Christen. Und die anderen, Apollos hören, die anderen wollten Kephas hören, der tief in den Quellen rührte. Die wollten käfische Christen heißen. Und die dritten, die nannten sich eben dann paulinische Christen, weil sie Paulus schätzten, der die Leute evangelistisch und missionarisch angriff. Eigentlich so wie bei uns. Die Alten, die reden immer vom Wilhelm Busch und verteilen sein Jesus unser Schicksal. Das sind so richtige Christen im Busch. Und die anderen, die wollen nur Ulrich Barzani hören, der nicht so erfolglos wie Trapattoni ist, sondern so gut wie Macaroni. Das sind so die Christen im Nudelteig. Und die Dritten, die hören nur den lieben Peter Hane, die Christen auf dem Hühnerhof. Verstehen Sie? Die Gemeinschaft der Heiligen ist zu Grüppchen von Allerheiligsten verkommen, die sich sehr unheilig bekriegen. Und Apollo sagt, es gibt nur eine Mitte, alles andere sind Mitarbeiter. Es gibt nur einen Bau, alles andere sind Bauarbeiter. Es gibt nur ein Fach, alles andere sind Facharbeiter. Jeder hat verschiedene Gaben, aber alle zusammen bilden sie eine Einheit und machen diesen Jesus Christus groß in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so ziehen sie los mit Apostel. Allen Menschen muss gesagt werden, wer in der Welt das Sagen hat. Jeder hat das Recht darauf, das Rechte zu hören und daraus Recht zu handeln. Glaube ist doch keine Privatsache, die man mit sich alleine macht. Glaube ist doch keine Geschmackssache, die einem die Suppe versalzt oder versüßt. Glaube ist Eilsache, die von einem Ort zum anderen getragen wird. Und deshalb hat es Apollos getragen. So wie ich es heute in diese Runde tragen will. Deshalb bin ich hergekommen zu denen, die kaputt sind. Die meinen, dass sie mit ihrem Zeugnis eigentlich gar keinen Wert haben. Die übrig sind, keine Nummer sind. Die sagen, am besten wäre ich, wäre überhaupt nicht hier. Und wenn solch einer hier ist, dann höre, siehe, du bist wert, geachtet vor meinen Augen. In meine Hände habe ich dich gezeichnet. Und ich sage es zu denen, die mit ihrer Vergangenheit nicht fertig werden, die eine Schuld mit sich herumtragen und rot werden, wenn sie daran denken, du lass dir sagen, und wenn deine Sünde blutrot wäre, so soll sie doch schneeweiß werden. Und der, der keine Hoffnung hat, weil er keine Stelle bekommt, oder der sagt, dass diese Welt ohnehin zum Untergang reif ist, den weise ich auf diesen Herrn hin, der gesagt hat, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Liebe Freunde, seine Zeugen, die stehen doch unter seiner Schutzmacht. Jeden Tag sind wir bei ihm. Es gibt keinen Tag, an dem er nicht bei uns wäre, denn ich bin bei euch alle Tage. Und es gibt keinen Quadratmeter Erde, die nicht unter seiner Verfügung steht, denn ich bin bei euch bis an das Ende der Erde. Immer und überall stehen wir und bleiben wir unter der Schutzmacht des Herrn. Schließe, als Luther gefragt wurde, als er in den Bann getan wurde und die Reichsacht, wo er denn bleibe, wenn ihn Leute verfolgen, wo er denn bleibe, wenn sie ihn schlagen, wo er denn bleibe, wenn sie ihn einsperren und töten. Und sehr ruhig sagte er, ich bleibe als Mitarbeiter, sub soli Dei. Ich bleibe unter dem Himmel Gottes. Liebe Freunde, wo bleibst du? Wo bleibst du? Unter dem offenen Himmel Gottes. Das ist genug. Amen.
Auf diese klare Botschaft wollen wir auch eine kräftige Antwort geben mit dem Lied Nummer 6. Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Ein Lied, das genauso wie die Rede jetzt Jesus verherrlicht, als das große Licht, das alle Finsternis vertreibt. Unsere Frankenwald-Musiker begleiten uns. Andreas mit der Gitarre und der Johnny am Keyboard, nehme ich an. Lied Nummer 6, alle Strophen, wie es im Heft steht. Thank you.
lasst uns bitte stehen bleiben, wir wollen jetzt beten. Das, was wir gehört haben, erwartet ja auch eine Antwort. Ich möchte euch einladen, dass wir einen kurzen Augenblick der Stille haben, wo jeder seine Antwort gibt. Wir wurden eingeladen zu neuem Glauben und Vertrauen. Wir wurden eingeladen, neu die Chance dieses Augenblicks, dieses Kairos-Punktes zu sehen, wo Gott uns persönlich begegnet und Jesus will uns zu seinen Mitarbeitern machen. Lasst uns in der Stille jeder für sich beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du jetzt mitten unter uns bist. Du siehst jeden von uns. Du willst, dass wir mit neuem Treib dir vertrauen. Du gibst uns eine neue Chance, uns für dich zu entscheiden. Herr, du hast unser Herz erreicht. Du kennst die Blockaden. Du kennst die Zweifel, Ängste und Fragen. Herr, öffne du uns für dein Wirken. Danke, dass du am Kreuz alles für uns getan hast und dass du uns alles schenken willst. Bitte segne jetzt jeden von uns. Segne diese Pfingsttagung. Schenke uns Einheit untereinander. Und Herr, bewahre du uns. Bewahre uns auch in dieser kommenden Nacht. Du bist der Herr. Amen.
Wir bleiben stehen und werden gleich noch ein Lied singen. Es hat eben der Generalsekretär unseres Bayerischen Seepartei gesprochen. Ich muss ein kleines Versäumnis wieder gut machen. Wir haben auch den Chef vom Sächsischen Seepartei unter uns, der seit der Wende jedes Jahr hier war, Rainer Dick, den wir extra begrüßen wollen. Seit der Wende war er jedes Jahr hier fünfmal, also 10% der Pfingsttauchungen hat er besucht. Und jetzt schlagt auf das Lied Nummer 7 mit den Posaunen zusammen, Lobpreiset unseren Gott, auch wieder alle Strophen.